Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Das Wort Heiliger Schrift für die Predigt heute steht im Buch des Propheten Jesaja im 43. Kapitel. So spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durchs Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht ersäufen sollen. Und wenn du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen und die Flamme soll dich nicht versengen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Heiland. Ich habe Ägypten für dich als Lösegeld gegeben, Kusch und Seba an deiner Stadt, weil du in meinen Augen so wertgeachtet und auch herrlich bist und weil ich dich lieb habe. Ich gebe Menschen an deiner Stadt und Völker für dein Leben. So fürchte dich nun nicht, denn ich bin bei dir. Ich will vom Osten deine Kinder bringen und dich vom Westen her sammeln. Ich will sagen, zum Norden gib her, und zum Süden halte nicht zurück. Bring her meine Söhne von ferne und meine Töchter vom Ende der Erde, alle, die mit meinem Namen genannt sind, die ich zu meiner Ehre geschaffen und zubereitet und gemacht habe. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, wenn man unseren Abschnitt aus dem Buch des Propheten Jesaja in der Lutherbibel erklärt, nachliest, da stehen immer so kleine Randglossen als Kommentare. Dann findet man da am Rand stehen als Erläuterung, es handele sich um Flugblätter. Flugblätter, die der Prophet unter die geknechteten und verzweifelten Juden verteilt hatte. So steht das da. Eingeordnet und erläutert. Ich weiß nicht, ob die damals wirklich schon Flugblätter verteilt haben. Papier war doch ganz erheblich kostbarer als heutzutage. 500 Blatt, 3,99 Euro. Davon konnte Jesaja nur träumen. Aber nehmen wir mal an, dass es so sei, und es spricht ja auch einiges dafür im Zusammenhang. Es gibt ja diese Versuche, gegnerische Soldaten im Krieg zum Überlaufen zu bewegen. Das macht man, indem man Flugblätter abwirft in großen Mengen, auf denen in der Sprache derer, die überlaufen sollen, draufsteht Kameraden und dann weiteres Freundliches. Ihr wollt doch nicht überflüssig euer Leben verlieren, es hat sowieso keinen Zweck, legt eure Waffen weg und kommt mit erhobenen Händen rüber, dann geht's euch gut. Oder so. Man formuliert es immer ein bisschen unterschiedlich, aber sowas stellt sich der Ausleger offensichtlich vor. Und der Zusammenhang würde das hergeben, denn im Kapitel davor ist ziemlich viel die Rede von Plünderung, von Raub, von Krieg und von Tod, wie die Zustände eben damals waren. Es ist ja nicht so, dass in der guten alten Zeit es diese Dinge nicht gegeben hätte, dass das erst eine Erfindung der Moderne gewesen wäre. Kameraden, gebt den Widerstand auf, legt die Waffen nieder, dann bleibt ihr am Leben und werdet nach den Grundsätzen der Genfer Konvention behandelt. Gut, die gab es damals auch noch nicht, aber stellen wir uns vor, es wäre so, dann wäre die Frage, wie glaubwürdig ist das? Stimmt das wirklich, wenn ich aus dem Graben komme? Stimmt das wirklich, wenn ich den Widerstand aufgebe, werde ich dann fair und freundlich behandelt? Und dabei spielt auch die Rolle persönlich für jeden Einzelnen, welche Schweinereien habe ich mir zu Schulden kommen lassen? Was habe ich angestellt bis jetzt? Was ist meine Schuld und was sind meine Fehler? Und je nachdem wird man in Erwägung ziehen, den Widerstand aufzugeben oder wird das Flugblatt ignorieren. Liebe Schwestern und Brüder, wenn das hier so ein Flugblatt ist, dann erhebt das Anspruch auf höchste Glaubwürdigkeit. Und das hängt zusammen mit dem, von dem es kommt. Denn das ist hier der lebendige Gott, der redet. Der sich zu erkennen gibt als der, der alles geschaffen und gemacht hat. Als Schöpfer. Und der den Menschen begegnen will als der, der alles zurechtbringt. Der alles wieder in Ordnung bringt, der alles gut macht. Als Heiland. Es ist der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der sich hier äußert und der seine Freundlichkeit und Gnade anbietet. Der einlädt, ihm die Sache zu überlassen. Und er begründet das und begründet es mehrfach. Er begründet es mit seiner Erlösung, die er seinem Volk zuwenden will und die er schon zugewandt hat. Ich habe andere als Lösegeld gegeben. Wenn ein Israelit hört, dass Ägypten Lösegeld für das Volk Israel wurde, dann erinnert er sich an das, was er von Anfang an gehört hat, aus der Vorgeschichte Israels, an das Grunddatum des Heils, an die Befreiung aus der Knechtschaft in Ägypten. Die Assoziation lässt sich gar nicht vermeiden für einen, der in den israelitischen Festen und Überlieferungen und Traditionen lebt. Gott hat sein Volk erlöst. Es gibt aber noch eine weitere Begründung, die liegt darin, dass das Volk beim Namen gerufen ist. Und das ist ganz erheblich, schon heute für uns. Ich habe in der Grundschule mit einer kleinen Gruppe von Kindern zu tun. Das sind 12 im Moment. Und das ist eine furchtbare Herausforderung für einen schusseligen, vergesslichen Menschen wie mich, mir diese Namen zu merken. Zumal heutzutage alle Kinder irgendwie Lea oder Leo oder Leon oder was weiß ich wie zu heißen scheinen. Also die müssen sehr nachsichtig sein mit mir. Das Ziel ist aber, und die Profis in der Schule können das. Das Ziel ist, dass der, der den Unterricht macht, alle Kinder mit Namen kennt. Und nicht nur mit Namen. Aber das zeigt an, ich weiß, wer das ist. Und wenn ich als Elternteil in eine Sprechstunde gehe und die Lehrerin, in welchem Fach auch immer, mir mein Kind nicht so beschreibt, dass ich es wiedererkenne, dann stimmt irgendwas nicht mit dem Kind. Oder mit der Lehrerin, oder mit beidem. Gott kennt sein Volk, Gott kennt seine Menschen mit Namen und besser. Bei ihm kommen keine Verwechslungen vor, sondern er weiß genau, worum es sich handelt. Und er verbindet das damit, dass er das Volk nach seinem Namen nennt. Der Stammvater, nach dem das Volk Israel benannt ist, hat ja einen Namen von Geburt an. Jakob. Das ist ein wunderbarer Name. Also wie man so sein Kind nennt, heißt jemand Jakob unter den Anwesenden? Bitte? Im Kindergottesdienst. Dann ist das jetzt der richtige Zeitpunkt, das zu sagen. Der heißt Jakob, also nicht der im Kindergottesdienst, sondern der Jakob in der Bibel. Der heißt Jakob, weil er schon bei der Geburt versucht hat, seinen Bruder zu beschummeln. Ja, das ist eine Zwillingsgeburt und es hat einigen Wert und einiges Gewicht, wer da zuerst auf die Welt kommt. Und es gibt sowas wie eine kleine Rangelei der beiden Buben bei der Geburt, wer es als Erster ins Freie schafft. Und das merken die Eltern und das merkt die Hebamme bei der Geburt und der eine heißt Jakob und der andere heißt Esau. Das ist ein bisschen ein anrüchiger Name in der damaligen Zeit. Der wird für uns ganz anders, dadurch, dass dieser Jakob von Gott einen weiteren Namen kriegt, nämlich Israel. Das ist der, der mit Gott gerungen und überwunden und standgehalten hat. Wer Gott sozusagen mit solchem Zutrauen entgegenkommen konnte, dass er ihm seinen Segen abgerungen hat. Das ist das, was Martin Luther Glaube nennt. Gott seinen Segen abbringen, wenn es so aussieht, als wäre er gegen uns. Und das sieht ja manchmal im Leben so aus, als wäre Gott mein Feind. Wenn ich dann noch Halt finde an seiner Zusage und sage, ich lass dich nicht, du segnest mich denn. Das ist auch derselbe Jakob. Und insofern ist das wahrscheinlich doch ein schöner Name, aber das Volk heißt nicht irgendwie Jakobiner oder so, sondern es heißt Israel, nach dem Beinamen, den Gott gegeben hat und in dem Gottes Name vorkommt. Also Gott hat seinen Namen mit dem seiner Menschen verbunden. Und liebe Schwestern und Brüder, das gilt für uns auch. Wie heißen wir denn? Wir haben normalerweise einen Vornamen und einen Familiennamen. Wer aus besonders exotischen Ländern kommt, wie den Vereinigten Staaten von Amerika, hat auch noch einen Mittelnamen. Und wir haben einen gemeinsamen Familiennamen als Christen. Als Menschen, die durch Jesus Christus ausgesöhnt sind mit dem himmlischen Vater. Wir sind genannt nach dem Namen des lebendigen Gottessohnes, nach Jesus Christus. Und Gott ist denen freundlich, die nach seinem Namen heißen, weil das Ziel der ganzen Geschichte die Ehre Gottes ist. Weil Gott an uns seine Ehre erwiesen finden will, damit wir Gott Gott sein lassen. Das möchte er gerne, das ist sein Ziel. Wie erweisen wir Gott die Ehre? Wenn wir davon ausgehen, dass Gott unser himmlischer Vater ist, dann können wir das Verhältnis in einer irdischen Familie als Bild nehmen dafür. Es ist, stimmt nicht genau wie bei allen Abbildungen, aber es kann uns helfen, das zu verstehen und nachzuvollziehen. Wie erweise ich meinem irdischen Vater die angemessene Ehre und den angemessenen Respekt? Früher hat man mal gesagt, indem man alles macht, was der Herr Vater sagt. Das wird, glaube ich, nicht mehr uneingeschränkt geteilt heute. Von der jüngeren Generation nicht und von mir als Vater auch nicht. Manchmal ist das ja mit Vorsicht zu genießen, was Menschen anderen Menschen sagen. Aber indem wir uns den Dienst der Eltern geschehen lassen. Das hat inzwischen etwas abgenommen, da mein Vater Mitte 80 überschritten hat, am Überschreiten ist, wie man so schön sagt. Manchmal geht das dann auch umgekehrt, dass er Hilfe von seinem Sohn braucht. Aber es gibt gelegentliche freundliche Zuwendungen. Und wenn der alte Herr das nötig findet und von seiner Pension was gespart hat und mir einen schönen Geldschein entgegenhält oder zwei, dann reagiere ich als Sohn am angemessensten, wenn ich sage, lieber Herr Vater, ich habe doch mein eigenes Einkommen jetzt, ich brauche das Geld nicht, oder? Mal im Ernst, wer würde so antworten? Niemand. Das freut mich besonders, denn das zeigt, dass die Verhältnisse hier in Ordnung sind. Ich antworte so auch nicht, sondern ich halte die Hand zum Nehmen bereit hin und bedanke mich herzlich für die freundliche Zuwendung. Und das ist das Muster dafür, wie wir unseren himmlischen Vater am schönsten und am angemessensten ehren. Wenn wir uns nämlich von ihm schenken lassen, was er uns geben will, wenn wir ihm anvertrauen, wo wir Schwierigkeiten haben, wenn wir seinen Rat hören und wenn es geht, liebe Schwestern und Brüder, auch ernst nehmen und annehmen. Und wenn wir mit seiner Gnade und seiner Vergebung unser Leben angehen wollen. Ziel ist die Ehre Gottes, dass wir Gott Gott sein lassen. Dass unser himmlischer Vater der ist, der uns versorgen und beschenken darf mit allem, was unser Leben ausmacht. Nun geht es nicht bei diesem Flugblatt um die Alternative gleich sterben oder Kriegsgefangenschaft, sondern es ist viel besser. Es geht darum, dass Gott Freiheit bieten will, dass Gott uns frei machen will von Sünde und Schuld. Es geht darum, dass Gott uns Leben schenken will, das sich nicht verliert in den Grenzen dieser Welt. Leben, das einmal nicht mehr belastet sein wird mit den Unvollkommenheiten und Schwächen die wir hier zur Genüge kennen und haben. Gott bietet eine neue Schöpfung, zu der wir gehören als seine geliebten Kinder. Leisten wir noch sinnlosen Widerstand? Ich muss sagen, ja, einerseits. Ich kämpfe noch gegen diesen Gott. Ich bin noch nicht so, dass ich gerne und freudig alles annehme, was Gott mir schickt und schenkt. Ich bin noch nicht so, dass ich Gottes Wort gerne höre und ernst nehme. Manchmal schon, liebe Schwestern und Brüder. Manchmal, und ich hoffe zunehmend, schon. Aber es gibt noch genug Bibelstellen, bei denen in mir alles streikt, die ich lese und ich muss sagen, leider auch vermutlich verstehe und die mir aber zeigen, wo mein Leben nicht zu den Vorstellungen Gottes passt. Geistige Autonomie wäre mir manchmal lieber, dass ich selber meinen Weg finden und gehen kann. Verteidigung der letzten Sachzwänge. Es geht ja nicht anders. Gottes Worte sind glasklar für den Umgang mit meinen Mitmenschen. An den Geboten Gottes gibt es aber überhaupt nichts zu deuten. Aber die Verhältnisse sind ja nicht so, sage ich dann. Und meine Trägheit. Meine Haupt- und Lieblingssünde ist sicher nicht die Übereilung, sondern eher das, dass ich versuche, ob die Sachen sich regeln, wenn ich gar nichts mache. Nicht bewegen und abwarten, vielleicht löst sich dann vieles. Und dann im Einzelnen die Sünden, die leider regelmäßig immer wieder vorkommen. Die Sachen, die einem selber schon auf die Nerven gehen, die man gerne los wäre. Und dann kommt man wieder in die Situation und dann passiert es wieder. Und es sind manchmal so dumme Sachen. Leisten wir noch sinnlosen Widerstand? Liebe Schwestern und Brüder, wir können uns Gott ausliefern, denn er meint es gut mit uns. Er redet uns an mit seinem tröstlichen Zuspruch, fürchtet euch nicht. Und doch fällt es so schwer, das Leben dem Herrn Christus anzuvertrauen. Das Leben mit allem in Gottes Hand zu legen und zu lassen. Wir können uns Gott ausliefern, liebe Schwestern und Brüder, denn Gott erwartet gar nicht, so scheint es mir, dass wir das machen, von uns aus. Sondern er liefert sich selber in unsere Hände in Jesus Christus. Gott wird Mensch, damit mir der Weg zu meinem himmlischen Vater nicht zu weit und nicht zu beschwerlich wird. Gott kommt zu mir. Er macht nicht nur den ersten Schritt auf mich zu, sondern er geht den ganzen Weg, bis er bei mir ist. Und Gott nimmt für mich auf sich, was mich noch hindert und hält. Er nimmt auf sich, was verkehrt ist in meinem Leben. Er trägt es für mich und trägt damit mich selber in seinem Sohn Jesus Christus. Fürchte dich nicht, sagt Gott, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Es ist ein beliebter Taufspruch, beliebtes Wort zur Konfirmation. Jetzt könnten wir noch eine Umfrage machen, wer hat das als Tauf- oder Konfirmationsspruch? Okay, das gibt statistisch beliebt nicht so ganz her, aber es sind immerhin mehrere. Und es sagt eigentlich das aus, worum es in Taufe und Konfirmation geht. Und deswegen hat der Konfirmator vielleicht dann doch einen anderen Vers gewählt oder der Täufer. Es sagt aus, was da insgesamt uns geboten wird und an uns geschieht. Im Segen und in der Taufe des dreieinigen Gottes. Gegen alle berechtigte Furcht und Angst versichert uns Gott, dass er unser Heiland ist, dass er uns kennt und dass wir ihn kennen dürfen, dass wir heißen nach seinem Namen. Das bedeutet Ängste Familienzugehörigkeit. Das bedeutet ganz nah, vertraute und intime Verwandtschaft. Wunderbar. Wenn ich einmal an der Himmelstür anklopfen werde, und es sollte tatsächlich so sein, wie man sich das landläufig vorstellt, dass der Petrus dann etwas unwillig aufmacht und sagt, was willst du denn hier? Dann hätte er vollkommen recht mit Blick auf mein Leben, wie es so ist. Aber wisst ihr, was ich ihm dann sage? Lass mich rein. Und wenn er fragt, warum? Verwandtschaft vom Chef. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.